Hallo und herzlich willkommen zur Lokalrunde in der Live-Sendung am Freitag, den 27. März 2020 in der Zeit von 18 Uhr bis 19 Uhr. Heute in der Lokalrunde zum zweiten Mal erst ist ein Interviewpartner nicht im Studio, sondern am Telefon auf der 07071 760204. Das letzte Mal ist schon einiges her und auch erst das zweite Mal. Die Lokalrunde gibt es ja schon seit 2013. Das liegt aufgrund der aktuellen Corona-Krise, die auch hier in der Region Neckaralb ansässig ist, dass wir aus Sicherheitsgründen uns entschieden haben, die heutige Lokalrunde fernmündlich am Telefon zu machen. Und dazu begrüße ich jetzt vom Freundeskreis Mensch Thorsten Hau am Telefon. Hallo, Herr Hau.
Einen schönen guten Tag.
Schön, dass Sie sich für eine Stunde Lokalrunde Zeit genommen. Heute sprechen wir am Telefon ganz ausnahmsweise mit Thorsten Hau. Er ist vom Freundeskreis Mensch und ist am Telefon heute zugeschaltet. Herr Hau, Sie sind Vorstand im Freundeskreis Mensch. Seit wann sind Sie überhaupt Vorstand und wie sind Sie überhaupt zum Freundeskreis Mensch gekommen?
Ja, also herzlich willkommen hier in die Runde. Ich bin jetzt als Vorstand beim Freundeskreis Mensch jetzt ziemlich genau seit 14 Jahren und zum Freundeskreis Mensch bin ich auch auf die Stelle beworben habe.
Wie kam es dazu, dass Sie sich dort beworben haben? Was waren Ihre Beweggründe, im Freundeskreis Mensch sich einzubringen?
Ja, also ich bin von Beruf aus Sozialpädagoge und habe schon davor 15, 16 Jahre mit Menschen mit Handicap gearbeitet in verschiedenen Funktionen und dann war es einfach so, dass ich gemerkt habe, ich möchte selbst was gestalten. Also ich möchte nicht nur mitarbeiten, obwohl das auch wichtig ist, sondern ich möchte selbst gestalten, ich möchte selbst was bewegen. Und dann war die Stelle ausgeschrieben, da habe ich gedacht, das passt genau für mich.
Wie hat sich es dann in den vergangenen Jahren so entwickelt?
Ja, ich habe dort erstmal als einer von zwei Vorständen angefangen für einen Teilbereich des Freundeskreises Mensch. Und ja, wir mussten dann erstmal die Einrichtung an die neuen Gegebenheiten anpassen, modernisieren. Die Einrichtung ist auch nochmal gewachsen. Da musste man immer wieder was umstrukturieren und inzwischen, glaube ich, sind wir eine richtig gut, modern, fachlich gut aufgestellte regionale Einrichtung.
Freundeskreis Mensch, wo kann man den sehen? Wo nimmt man diesen Verein wahr, wenn man durch Tübingen zieht?
Ja, das ist vielleicht das Besondere. Man nimmt uns eigentlich gar nicht so arg wahr. Das ist aber eigentlich gut, weil wir versuchen, im ganz normalen Wohnumfeld oder mit unseren Arbeitsangeboten im ganz normalen Arbeitsumfeld integriert zu arbeiten. Und deswegen nimmt man uns viel weniger wahr, als es eigentlich unserer Größe entspricht. Aber vielleicht jetzt in Tübingen, natürlich das, was vielleicht einige Menschen kennen, wir haben auch eine inklusive Gaststätte, das ist die Gaststätte Loretto im Loretto-Viertel, die gehört zum Beispiel auch zu uns.
Wer kann alles mitarbeiten beim Freundeskreis Mensch? Nur Leute, wo eine Einschränkung haben, doch eine Behinderung, oder kann da jeder mitarbeiten?
Ja, also wir sind ja dafür da, Menschen mit Handicap zu betreuen in ganz verschiedenen Bereichen, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Also das sind sozusagen, wenn man so will, unsere Kunden, um die es eigentlich geht. Und um die Menschen zu betreuen, da brauchen wir natürlich Fachmitarbeiter, da brauchen wir aber auch Zusatzkräfte, da brauchen wir auch Ehrenamtliche. Also insofern kann schon jeder mitarbeiten. Und an manchen Stellen braucht es halt eine spezielle Fachqualifikation und an anderen Stellen brauchen wir nur Menschen, die das Herz auf dem rechten Fleck haben.
Was sind es denn für Stellen, wo nur das Herz wichtig ist und jetzt nicht das Studium oder die besondere berufliche Ausbildung, Laufbahn?
Ja, zum Beispiel haben wir Freizeit- und Bildungsangebote für Menschen mit Behinderung. Und da brauchen wir immer wieder Menschen. Das können Studenten sein, das können erwachsene Schüler sein, das können auch ganz normale Menschen sein, die jetzt Menschen mit Handicap, mit Behinderung begleiten, entweder in einer Urlaubsreise oder bei einer Freizeitaktivität. Das sind so Dinge, das wird zwar koordiniert durch unsere Fachkräfte, aber da kann jeder mitmachen. Und bekommt sogar noch einen kleinen Obolus, also für den Zeitaufwand sozusagen.
Das heißt eine Kleinigkeit einfach, dass man eine kleine Wertschätzung sozusagen hat.
Das ist eigentlich eine Wertschätzung. Die Mitarbeiter, die fest bei uns angestellt sind, die werden natürlich nach Tarif bezahlt. Aber jetzt bei diesen Menschen, die uns zusätzlich helfen, die ehrenamtlich mit Aufwandsentschädigung, so nennen wir das, die bekommen halt zum Beispiel bei uns jetzt einfach 10 Euro auf die Stunde.
Was machen Sie selbst, wenn Sie nicht im Freundeskreis Mensch dann unterwegs sind?
Ja, ist eine gute Frage. Glücklicherweise gibt es ja jenseits des Berufs auch noch ein bisschen Freizeit. Und in der Freizeit, mein Thema ist Sport, das ist Mountainbiken, das auch eigentlich alles, was mit Bewegung zu tun hat.
Ja. Wie ist es, in einem Verein Vorstand zu sein und das nicht ehrenamtlich zu machen, sondern beruflich alles?
Ja, das habe ich mir ja ausgesucht. Das ist mein Job. Das ist vor allem mal sehr abwechslungsreich und sehr spannend, weil wir ja in ganz verschiedenen Feldern tätig sind und dann eben auch noch für verschiedene Menschen, für Menschen mit Behinderung und für Menschen mit psychischer Erkrankung, beim Arbeiten, beim Wohnen, bei Freizeit, bei Bildung. Und insofern ist es sehr, sehr, sehr vielfältig und spannend. Und natürlich ist in erster Linie einfach mal eine Führungs- und eine Managementaufgabe. Aber auch die muss man mit Herz, Hirn und Haltung machen. Und vielleicht hört man es, ich mache es mit Begeisterung.
Wie ist dann Ihr Vertrag aufgesetzt? Also sind Sie da, könnten Sie bei jeder Mitgliederversammlung theoretisch wieder durch jemand anders ersetzt werden? Oder haben Sie jetzt einen fixen Vertrag, der unbefristet ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Der Verein sichert sich da natürlich ab und das ist auch richtig so. Ich habe deswegen einen 5-Jahres-Vertrag und der kann alle 5 Jahre verlängert werden, muss aber nicht verlängert werden. Jetzt bin ich seit 14 Jahren da. Daraus kann man nach Adam Riese ausrechnen, es ist 2-mal verlängert worden.
Das heißt, jetzt steht es bald wieder an, die Verlängerung.
So ist es, ja.
Wie haben Sie es wahrgenommen oder wie war es für Sie, in den Vertrag einzutreten, der befristet ist? Hatten Sie das Risiko als gering eingeschätzt oder wie war das persönlich? Weil viele Leute mögen ja eher unbefristete Verträge, dass sie einfach eine Absicherung haben. Wir sehen es jetzt aktuell bei der Corona-Krise. Viele Firmen werden Kurzarbeit anmelden oder haben schon Kurzarbeit angemeldet. Wie war das für Sie, die Absicherung, dass man jetzt keine Angst haben muss, irgendwann auf der Straße mal oder arbeitslos eine kurze Zeit zu sein?
Also in der Tat, vor 14 Jahren war das noch was Besonderes, als ich angefangen habe. Davor hatte ich einen unbefristeten Vertrag, war 15 Jahre beim gleichen Arbeitgeber. Da muss man schon viel anstellen, dass man den Vertrag dann verliert, ne? Und dann wieder auf Probezeit erstmal und dann 5-Jahres-Vertrag. Das war schon eine sehr bewusste Entscheidung. Irgendwann habe ich gemerkt, dass es ja nicht nur alle 5 Jahre eine Entscheidung für den Verein ist, ob er sich nochmal für mich entscheidet, sondern auch ich kann mich jedes Mal wieder neu entscheiden. Ich habe das für mich umgedreht und eigentlich bin ich da die letzten Jahre gut damit gefahren. Gleichzeitig ist meine Einschätzung schon so, in Deutschland, wenn man ein bisschen pfiffig ist, kriegt man auch wieder einen Job.
In dem Verein, wie viele Mitglieder gibt es dort?
Also Mitglieder, das sind übrigens hauptsächlich Angehörige der Menschen mit Behinderung. Mitglieder sind ca. 300.
Und die sind meistenfalls dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen Stellen?
Nee, die sind meistens Angehörige der Menschen, die wir betreuen.
Das heißt Eltern beispielsweise?
Mitarbeiter, ja.
Dann gibt es einen Verwaltungsrat auch beim Freundeskreis Mensch. Was sind die Aufgaben? Unter anderem Tübingens ehemaliger erster Bürgermeister Michael Luke sitzt dort mit drin.
Genau, das ist einer, den ich sehr schätze, nebenbei bemerkt. Ja, der Verwaltungsrat ist ein klassischer Aufsichtsrat. Also in aller Regel, wenn nichts Besonderes ist, trifft er sich 4-mal im Jahr und wird von mir, kriegt der Bericht erstattet, was ist denn in den letzten 3 Monaten passiert. Die stellen natürlich Fragen und die beaufsichtigen mich und geben mir dann auf Basis meines Vorschlages auch den Finanzrahmen vor. Sie können sich vorstellen, jetzt ist das zwar ein Verein, ein ganz klassischer Verein, aber natürlich, wir haben fast 400 Mitarbeitende. Da wird also sehr viel Geld bewegt auch und das muss natürlich auch beaufsichtigt werden. Das ist richtig.
Mit was für einer Summe sprechen wir dort im Haushalt?
Genau, das sind also ziemlich genau 19 Millionen zurzeit, die wir einnehmen und die wir auch wieder ausgeben, jedes Jahr ungefähr.
Und woher kommt das Geld überwiegend? Sind es dann die Mitgliedsbeiträge oder ist es dann doch eher das, was dann umgesetzt wird in den verschiedenen Betriebsstätten?
Also Sie können sich ausrechnen, 300 Mitglieder, 19 Millionen, dann würde keiner Mitglied werden wollen bei uns. Nein, Mitglied kann man bei uns ab 12 Euro im Jahr werden. Das ist also ein eher symbolischer Beitrag. Nein, wir bekommen ja für die, das sind ja letztlich Dienstleistungen, die wir für die Menschen machen. Und also Eingliederungshilfeleistungen heißt es. Und dieses Geld, das bekommen die Klienten über das Landratsamt in Tübingen oder vielleicht teilweise auch über Rentenversicherung, über Krankenversicherung. Aber das meiste sind Eingliederungshilfegelder, die über den Landkreis Tübingen oder die Landkreise, wo die Menschen herkommen, bezahlt werden. Das ist das allermeiste Geld, das ist 80% ungefähr.
Also Fördermaßnahmen sozusagen.
So kann man sagen, ja.
Gab es dann auch schon Jahre oder Momente, wenn Sie schon 14 Jahre in diesem Beruf sind, wo Sie echt mit dem Geld Probleme hatten, dort genug Geld zusammenzubekommen, um den Verein leben zu lassen?
Ja, also der Verein ist zwar glücklicherweise stabil insgesamt, aber natürlich ist jedes Jahr extrem auf Kante genäht. Also wenn man immer wieder mal so hört, bei DAX-Unternehmen, wenn die irgendwas von Umsatzrendite sprechen, also es gab Jahre, da kann ich die Umsatzrendite in Prozent gar nicht ausrechnen, weil so viele Nuller hinter der Null sind, bis dann irgendwann eine Zahl kommt. Das heißt, wir sind ja auch ein Verein, wir müssen ja in dem Sinne auch keinen Gewinn machen, aber es gab Jahre, wo wir auch im Minus waren. Zurzeit ist es so, dass wir jedes Jahr ein bisschen was auf die Seite bekommen, um dann im nächsten Jahr natürlich auch wieder innovativ sein müssen. Sein zu können. Man muss ja auch mal wieder ein neues Projekt anschieben. Und wenn man ein neues Projekt anschiebt, kostet es zu Anfang immer mehr Geld, als es wieder reinbringt. Und dafür braucht man immer wieder mal einen kleinen Überschuss. Zurzeit funktioniert das, sagen wir mal, okay. Aber das wird im sozialen Bereich, im sozialen Verein immer extrem auf Kante genäht sein. Man muss immer sehr sparsam sein.
Mhm. Seit wann gibt es dann den Freundeskreis Mensch?
Der Freundeskreis Mensch, das ist eigentlich ganz interessant, da kommt auch der Name Freundeskreis ursprünglich her. Der wurde 1972 gegründet und tatsächlich als eine Elterninitiative. Also zuerst waren das Eltern, die in und um Tübingen gesagt haben, Mensch, wir haben Kinder, die Kinder waren aber teilweise schon erwachsen, also erwachsene Kinder mit Behinderung. Und wenn die arbeiten wollen, dann gibt es in Tübingen gar keine spezifischen Arbeitsangebote für die. Und dann mussten die damals noch entweder auf die Alp oder an Bodensee oder in Schwarzwald in Großeinrichtungen, weil nur dort gab es Arbeitsangebote. Und dann mussten sie auch gleich umziehen. Die konnten nicht in Tübingen bleiben, weil das zu weit war. Und die Eltern haben gesagt, Mensch, eigentlich können doch die Kinder bei uns wohnen bleiben. Wir brauchen doch nur was zum Arbeiten für sie. Und da hat diese Elterninitiative damals den Verein gegründet und die erste Werkstatt für behinderte Menschen gegründet, 1973 dann. Und das war praktisch die Keimzelle, aus dem dann alles entstanden ist.
Und dann hat sich das so von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Jetzt haben wir ja vorher schon gehört, dass man unter anderem die Gaststätte Loretto betreibt. Was wird dann noch betrieben in Tübingen?
Ja, ich würde es mal so formulieren. Also erstmal sind wir nicht nur in Tübingen unterwegs, sondern im ganzen Landkreis Tübingen. Also auch in Rottenburg, in Tübingen natürlich, das ist am meisten, in Gummeringen und in Öschingen und Mössingen und mit den ambulanten Angeboten sind wir im ganzen Landkreis unterwegs. Ja, was gehört denn dazu? Also erstmal sind wir da für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung und zum anderen für Menschen mit der psychischen Erkrankung. Und die unterstützen wir in all den drei Bereichen des Lebens, in denen auch wir unterwegs sind, nämlich in der Wohnung oder in der Wohngruppe oder bei der Arbeit oder im Freizeitbereich. Und da in unterschiedlichen Intensitäten. Ja, und was gibt's da? Jetzt, wenn man das Beispiel Tübingen nimmt, da haben wir zum einen beim Wohnen gibt's Menschen, wir betreuen Menschen in ihrer eigenen Wohnung mit unseren Mitarbeitenden. Teilweise haben wir aber auch selber Wohnungen, weil die Menschen mit Handicap keine Wohnungen finden, keine bezahlbaren Wohnungen. Und dann haben wir Wohngruppen und das, was man früher Wohnheime genannt hat, das haben wir halt auch noch für Menschen, die einen ganz intensiven Wohnbedarf haben. Das wäre jetzt mal das, was es im Wohnen gibt.
Also jetzt beispielsweise das Lotte-Zimmerhaus zählt ja auch dazu.
Genau, das ist jetzt eine sogenannte besondere Wohnform, so heißt es. Früher hätte man Wohnheim dazu genannt, für Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Das ist mitten in der Tübinger Südstadt, richtig, ja.
Wie sieht dort die Betreuung aus? Wie sieht dort der Alltag aus für die Bewohnerinnen und Bewohner?
Ja, also zuerst mal wohnen die Menschen dort. Da hat jeder sein eigenes Zimmer. Teilweise haben sie Zimmer und nutzen ein Bad und die Küche mit anderen zusammen. Und in der anderen Hälfte, also die andere Hälfte der Menschen, die haben ein kleines Apartment in dem Haus. Insgesamt wohnen dort 30 Menschen, aber in vielen kleinen Wohnungen, also auf 5 Stockwerken verteilt, mitten in der Stadt. Und das ist jetzt erstmal noch ganz normal. Das ist jetzt auch nicht viel anders als in einer also im Studentenwohnheim oder in einer Studenten-WG. Nur mit dem Unterschied, dass die Menschen alleine nicht zurechtkommen und deswegen sind dort eben Tag und Nacht am Wochenende immer Mitarbeiter im Haus. Je nach Schicht unterschiedlich, zwischen 3 und 5 Mitarbeiter sind dann da und die unterstützen dann die Menschen je nach ihrem Bedarf. Und das geht von, manche brauchen nur Gespräche über ihre psychische Befindlichkeit oder weil sie vielleicht gerade Selbstmordgedanken haben. Andere, also da geht es eher um Beratung. Andere brauchen Assistenz dabei, ihre Dinge zu erledigen. Und für wieder andere muss man manche Dinge einfach für sie tun, weil sie es nicht tun können, weil sie psychisch gerade zu schlecht verfasst sind.
Das heißt, eigentlich ist dort die ganze Zeit irgendeine Ansprechperson dort für die Menschen mit Behinderung, falls irgendwas wäre. Wie ist die Umgebung, die Nachbarn, wie gehen die mit sowas um?
Ja, wie bitte?
Wie gehen die mit sowas um, die Nachbarn, wo jetzt nicht dort im Lotte-Zimmerhaus wohnt, sondern in der Nachbarschaft wohnt? Das sind ja viele Wohnungen.
Das ist eine sehr enge Bebauung und da war zu Anfang die Sorge von den Nachbarn, als das Haus frisch gegründet wurde, war schon da, was ist, wenn da sind psychisch erkrankte Menschen, sind die gefährlich, muss ich da Angst um meine Kinder haben? Wir haben da, damals ich persönlich, habe da mit den Nachbarn gesprochen und habe einfach gesagt, nee, erstens mal sind psychisch erkrankte Menschen für andere durchschnittlich nicht gefährlicher als andere. Zweitens, wenn etwas ist, dann kann man sich mit unseren Mitarbeitern ins Benehmen setzen und dann helfen die. Inzwischen ist so, dass wir mit den Nachbarn ein gutes Verhältnis haben, also schon, das war schon sehr bald so, ja. Und wenn mal irgendeine Schwierigkeit gibt, dann sprechen uns die Nachbarn an und dann klären wir das zusammen. Also es gibt die ganz nette Anekdote, dass es heißt, also mit dem Hotel gegenüber, ist man ein 4-Sterne-Hotel, mit dem Hotel gegenüber haben wir mehr Schwierigkeiten als mit euch.
Also die Nachbarn sagen dann, sie haben mehr mit einem Hotel Probleme als mit den Patienten.
Und nicht, weil das Hotel jetzt irgendwie böse wäre, sondern weil da natürlich, da sind ja auch Menschen, die ein- und ausgehen, wie bei uns auch. Und mit uns, weil das ja doch auch eine konstante Gruppe ist, so viel Wechsel gibt es ja nicht. Es ziehen zwar jedes Jahr Menschen ein und auch wieder aus, aber sind halt doch auch immer wieder dann aufs Jahr gesehen die gleichen. Und man kennt sich dann und man kennt die Marotten und die Eigenarten. Und also wir haben schon lange keine Schwierigkeiten mehr mit den Nachbarn gehabt. Also die letzten 10 Jahre nichts Maßgebliches.
Das heißt, mit dem Hotel stört die Leute eher, dass es halt unbekannte Gesichter andauernd sind, oder?
Genau, dass es laut ist und dass da auch mal jemand betrunken ist oder sonst irgendwas, ja.
Finanzierung ist auch immer eine große Frage in Bezug auf Immobilien. Die Immobilienpreise steigen in Tübingen sowieso. War es damals schon schwierig, die Mittel zu haben für eine Finanzierung eines großen Bauprojekts?
Ja, also auch das, da gilt wieder dieser Satz, das ist immer alles sehr auf Kante genäht. Es gibt, wenn man so ein Wohnhaus wie das Lotte-Zimmerhaus als Beispiel bauen will, dann gibt es schon vom Land Zuschüsse. Das ist ungefähr so ein Drittel, kriegt man einfach vom Land, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Also der Antrag ist dann ein Ordner, das sind dann zum Beispiel solche Jobs, die ich zu tun habe. Also wenn man dann immer hört, man muss einen Antrag stellen, dann denkt man, naja, einen Antrag, aber der Antrag ist ein ganzer Leitsordner, ja? So, und muss man sehr viele Kriterien erfüllen. Gut, und der Rest, die anderen 2 Drittel so ungefähr, da nehmen wir dann einen Kredit auf bei einer Bank und den müssen wir dann über 25 Jahre abstottern. Und abstottern tun wir das, weil die Menschen, die dort wohnen, vom Landratsamt, vom Landkreis, im Prinzip sowas Ähnliches wie auch einen Mietanteil bekommen. Und den Mietanteil geben die uns. Es ist keine richtige Miete, aber sowas Ähnliches wie eine Miete. Und mit dem stottern wir dann über einen langen Zeitraum einfach den Kredit wieder ab. Und wenn dann wir richtig geplant haben und richtig gerechnet haben und wenn das Angebot auch noch gebraucht wird und es belegt ist, dann ist das nach 25 Jahren alles gut. Also das geht schon, aber man darf keine Fehler machen.
Haben Sie dann viel mit Verwaltungstätigkeiten zu tun und wenig mit den Klienten oder wie ist es bei Ihnen jetzt aktuell als Vorstand?
Ja, also natürlich ist jetzt mein Job, ich habe vielleicht schon erwähnt, wir haben fast 400 Mitarbeitende im Freundeskreis Mensch insgesamt. Die müssen ja geführt werden, wieder durch Leitungen, die wiederum von mir geführt werden. Insofern ist meine Arbeit eigentlich, hat viel mit Führung und Management zu tun und natürlich auch viel damit darum zu kümmern, dass die Finanzierung stimmt und dass die administrativen Sachen gemacht sind. Was mir sehr wichtig ist, ich habe erwähnt, dass ich Pädagoge bin. Ich mache das alles für die Menschen. Also das hat ja alles einen Sinn. Man kümmert sich um diese ganzen Dinge, damit dann nachher die Lebens- und Arbeitsqualität für die Menschen mit Handicap stimmt. Und deswegen ist das trotzdem sehr, sehr, sehr sinnvoll.
Gab es dann schon Erlebnisse in der Vergangenheit mit den Menschen mit Behinderung, die Sie positiv geprägt haben?
Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, das ist das, was mich und eigentlich auch, da kann ich glaube ich für praktisch alle meine Mitarbeitenden sprechen, das ist das, was uns antreibt. Auch wenn die Betreuung manchmal schwierig ist, ist es trotzdem ein gutes Gefühl, das Gefühl zu haben, am Ende des Tages, dass man was Sinnvolles getan hat. Einer meiner Leitungen sagt immer, der Freundeskreis Mensch ist keine Keksfabrik, sondern was wir verkaufen, ist eigentlich Vertrauen. Also wir haben ja als Produkt, ist ja nur unsere Dienstleistung und die funktioniert nur, wenn die menschlich und ethisch korrekt ist. Und ja, wenn das die Zusammenarbeit mit den Menschen mit Handicap und meinen Mitarbeitern und aber auch der Mitarbeiter untereinander und mit mir, wenn das Ganze auf Vertrauen basiert. Und die Menschen mit Behinderung oder die Menschen mit psychischer Erkrankung, die zahlen uns sozusagen zurück, nicht in Form von Geld, weil das haben die nicht, sondern die zahlen uns das zurück damit, dass es ihnen dann besser geht, als wenn wir sie nicht betreuen würden, wenn es gut läuft. Und das ein oder andere Mal kriegt man auch ein Lächeln zurück oder ein freundliches Wort. Und das ist dann das, von dem wir alle dann sehr auch profitieren. Und da gibt es viele, viele Erlebnisse. Eigentlich jede Woche was Besonderes.
Dann würde ich jetzt vom Lotte-Zimmerhaus nochmal zurückgehen auf die Loretto-Gaststätte. Die ist ja dann nur wenige Schritte vom Lotte-Zimmerhaus entfernt. Was sind dort für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Kommen die dann direkt aus dem Lotte-Zimmerhaus immer rübergelaufen oder sind es wieder ganz andere Persönlichkeiten?
Fast komplett ganz andere. Jetzt bei der Gaststätte ist tatsächlich, das ist ein schönes Beispiel, ist also eines unserer Arbeitsangebote. Und dort arbeiten ganz unterschiedliche Menschen. Dort arbeiten zum einen Menschen mit einem starken Handicap, die eigentlich einen Werkstattstatus haben. Also eigentlich ist das auch sowas wie eine Werkstatt für behinderte Menschen. Da kriegen die dann aber auch, weil sie so starkes Handicap haben und nicht so viel leisten können, bekommen sie nur einen Werkstattlohn, das ist kein Tariflohn. Das sind die einen Menschen, die dort arbeiten. Dann arbeiten dort Menschen, die haben auch ein Handicap, aber das ist nicht so schlimm, die bekommen einen Zuschuss von der Arbeitsagentur oder von der Deutschen Rentenversicherung und die kriegen Tariflohn, aber die bekommen einen Zuschuss und damit können wir sie auch beschäftigen, sogar auf Tariflohnbasis, das ist die zweite Gruppe. Und dann gibt es die Gruppe Menschen, die als Betreuer, wenn man so will, dort auch angestellt werden oder mit einer Tätigkeit, die eben keine unserer Menschen mit Handicap machen können. Also wir haben zum Beispiel einen Hauptkoch, der einfach ein tariflich angestellter Koch ist und dann haben wir einen Beikoch, das ist jemand mit Handicap als Beispiel. Und diese drei Gruppen, also ganz normal bezahlte und auch voll qualifizierte und voll leistungsfähige Menschen, die teilweise leistungsfähigen Menschen und die stärker eingeschränkten Menschen mit Werkstattstatus, die arbeiten aber alle zusammen in einem Team und betreuen halt die Gäste und die Küche und die Hauswirtschaft.
Das heißt, es gibt dort auch Kellnerinnen und Kellner, die zwar kellnern, aber auch dafür da sind, die Menschen mit Behinderung anzuleiten, ihnen zur Hilfe zu sein.
Genau, also beim Kellnern ist ein schönes Beispiel. Die Bedienung der Gäste, das machen alle drei, wenn ich so sagen darf, alle drei Sorten dieser Menschen, wobei ja alle gleich viel wert sind, aber sie haben halt einen verschiedenen Status, ja. Mhm. Alle drei kellnern sozusagen, aber die einen, zum Beispiel die am stärksten eingeschränkten, die haben zwar eine große Stärke, die haben ein Talent, nett zu den Menschen sein zu können, höflich, die ein einnehmendes Wesen haben, das können die auch, aber die können zum Beispiel nicht kassieren, die können teilweise auch einfach schlicht nicht rechnen, die können auch eine komplexe Bestellung nicht aufnehmen, sondern eine einfache Bestellung. Und wir machen das dann im Hintergrund so, dass wenn es ein bisschen komplizierter wird, dann kommt halt einer von den weniger stark eingeschränkten Menschen dann zum Gast oder einer unserer gar nicht eingeschränkten Mitarbeitenden. Wenn es gut läuft, merken die Gäste da gar nicht so sehr viel davon. Das managen wir im Hintergrund.
Wie ist es aktuell für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich der Corona-Krise? Sie dürfen jetzt ja schon seit einer Woche nicht mehr die Arbeitsstelle aufsuchen.
Ja, da sind wir natürlich, da geht es uns ja nicht anders wie allen anderen Menschen. Manche unserer Tätigkeiten können wir jetzt gerade nicht aufrechterhalten. Das heißt, Gaststätten werden geschlossen. Damit wird natürlich auch unsere Gaststätte geschlossen. Da haben wir keinen Sonderstatus. Einzelne dieser Menschen mit Handicap, die müssen wir jetzt an einer anderen Stelle betreuen, weil die kommen alleine zurecht. Und andere sind einfach zu Hause, so wie eben auch andere Menschen auch. Und ein Teil unserer Mitarbeiter, also der fitten Mitarbeiter, der tariflich angestellten Mitarbeiter, die müssen jetzt im Moment gerade noch nicht, aber bald werden die wahrscheinlich in unseren Wohnangeboten helfen müssen, weil es da jetzt natürlich immer wahrscheinlich dramatischer Schritt für Schritt wird, weil wir ja die ersten erkrankten Menschen auch betreuen werden müssen. Noch nicht, aber wir sehen es kommen.
Erste erkrankte Menschen, wer ist damit gemeint? Jetzt ganz neue Patienten.
Nein, wir können ja nachher nochmal auch auf das Thema Corona im Einzelfall kommen, aber in unseren Wohnangeboten noch haben wir niemanden, der an Corona erkrankt ist. Ja? Aber wir gehen davon aus, dass es irgendwann so sein wird, dass auch Menschen bei uns mit Corona erkranken und auch Mitarbeiter. Wir schützen uns zwar, aber es wird wahrscheinlich irgendwann passieren. Und dann werden wir mit weniger Mitarbeitenden, weil die erkrankt sind und zu Hause bleiben müssen, mehr zu tun haben, weil einzelne Bewohner erkrankt sind. Und die Bewohner können wir ja nicht irgendwo heimschicken. Die sind ja bei uns daheim. Mhm. Also die müssen wir auch betreuen, auch wenn sie infiziert sind. Das müssen unsere Mitarbeiter dann tun und die können dann nicht davonlaufen, sondern das müssen wir dann halt trotzdem tun. Und dann haben wir weniger Mitarbeiter übernächste Woche, wenn es dumm läuft, weil einzelne erkrankt sind an Corona. Und es gibt mehr Geschäft, weil wir dann irgendwann vielleicht Corona-erkrankte Bewohner haben. Und dann müssen die Menschen zum Beispiel aus der Gaststätte einfach mithelfen, weil die haben ja jetzt gerade nichts zu tun.
Welche Schutzmaßnahmen werden dann jetzt ergriffen für den Ernstfall, der dann wahrscheinlich im Laufe der nächsten Tage oder Wochen eintreten wird?
Ja, also zuerst mal hoffen wir, dass es uns nur streift, aber wir bereiten uns natürlich darauf vor. Also im Moment, da wir keine Infizierten haben und wir hatten zwar schon Verdachtsfälle, aber die Verdachtsfälle haben sich bis jetzt nicht bestätigt, also sind negativ. Im Moment bereiten wir uns halt vor, dass wir überhaupt mal in ausreichender Menge Schutzausrüstung haben, weil wir ja, wenn wir Menschen im Wohnen direkt pflegen müssen, dann müssen wir ja ganz nah an die Menschen ran. Pflege geht nicht mit 1,50 Meter Abstand. Und dann müssen wir uns und aber auch die Bewohner schützen. Und dann haben wir uns erstmal Schutzausrüstung besorgt. Und wir haben jetzt unterschiedliche, das führt jetzt zu weit, aber wir haben natürlich verschiedene Planungen erstellt inzwischen, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen und wie wir die Menschen schützen und wie wir uns schützen. Was wir natürlich gemacht haben, wie alle anderen, alle Gruppenangebote haben wir natürlich, soweit es irgendwie nur möglich ist, abgesagt und machen das jetzt mit Einzelkontakten. Das kriegen wir ja hin, aber wir können die Betreuung der Menschen ja nicht einstellen, die brauchen uns ja.
Ist es dann für Sie jetzt ein Vorteil, dass der Virus schon so weit ausgebreitet ist und überall anders schon sozusagen ein bisschen wirkt, aber noch nicht bei Ihnen angekommen ist, dass Sie nicht unter den ersten hunderten Patienten gewesen sind?
Ja, das wissen wir noch nicht so richtig. Ja, es ist sicherlich so. Wir hatten vor 2 Wochen tatsächlich in einer Tübinger Einrichtung, hatten wir die Meldung, dass jemand Corona infiziert war. Es hat sich dann als eine Fehlinformation herausgestellt. Es war Grippe. Also da gibt es manchmal auch Fake News sozusagen, auch bei uns versehentliche. Und da haben wir uns natürlich dann zu dem Zeitpunkt, wäre es sehr schwer gewesen, uns sehr schnell darauf einzustellen, weil da gab es noch keine anderen Fälle in anderen Einrichtungen. Und wir hatten uns noch nicht so intensiv damit beschäftigt. Insofern sind wir froh, dass wir uns jetzt wenigstens schon gut vorbereiten konnten. Und ich glaube, wir sind so gut, wie man sich auf irgendwas, was man nicht weiß, was genau kommt, vorbereiten kann. Gemessen daran sind wir, glaube ich, inzwischen sehr gut vorbereitet.
Eingangs hatte ich gesagt, dass auch viele Firmen Kurzarbeit anmelden werden oder schon angemeldet haben. Wie sieht es dann aus für die Mitarbeiter der Gaststätte?
Theoretisch könnten wir das tun. Wir machen das im Moment nicht, weil noch brauchen wir die Mitarbeitenden für die Betreuung von einzelnen Menschen, die nicht alleine zurechtkommen, und um sie zwar einzeln zu betreuen, eben nicht mehr in der Gruppe. Das ist das eine. Und das andere ist, ich sagte ja schon, wir gehen davon aus, wir müssen uns auf dieses Worst-Case-Szenario einstellen, dass mehrere Menschen in einem unserer Wohnhäuser erkrankt sind und wir die betreuen müssen. Und dann müssen wir die ja in ihren Zimmern isolieren und dann brauchen wir mehr Personal, um die Menschen zu betreuen, weil wir es ja nicht mehr in Gruppen betreuen können, sondern alle einzeln. Da brauchst du mehr Personal, deutlich mehr Personal. Und dann werden wir jeden brauchen. Deswegen planen wir keine Anmeldung von Kurzarbeit.
Sozusagen haben dann dort die Leute den Vorteil, dass sie in vielen wichtigen anderen Bereichen innerhalb der kritischen Infrastruktur benötigt werden, sodass sie jetzt nicht das Risiko haben, dass sie jetzt weniger Geld die nächsten 2-3 Monate zur Verfügung haben, sondern mit dem gleichen Gehalt an anderen Stellen mitwirken können und das Leben im wahrsten Sinne des Wortes, wie man es auch immer zu den Verkäufern im Supermarkt sagt, am Laufen halten, den Laden am Laufen halten.
Das ist sehr richtig und genau so ist. Da muss man da Fairness halt halber schon dazu sagen. Und das ist was ethisch sehr, sehr schwierig ist. Wir setzen natürlich unsere Mitarbeitenden, ich habe gesagt, das ist für uns selbstverständlich, dass wir auch für unsere Menschen da sind, auch wenn sie infiziert wären. Aber wir ersetzen natürlich unsere Mitarbeiter dann auch mal erhöhten Infektionsrisiko aus, trotz Schutz und allem. Das heißt, also das Positive ist, keiner muss in Kurzarbeit. Die Herausforderung ist, wir werden, wenn es so läuft, wie wir annehmen, auch infizierte Menschen betreuen, pflegen müssen, werden ihnen trotzdem nahe kommen müssen und haben natürlich dann auch ein höheres Erkrankungsrisiko. Das wünsche ich mir nicht, aber das ist unser Job. Das ist eben, wenn man kritische Infrastruktur ist oder systemrelevant, dann kann man nicht davonlaufen, das geht nicht. Das gilt natürlich auch für mich, ich bin auch jeden Tag vor Ort.
Letztes Wochenende hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit den Ländern Chefs sich darauf verständigt, dass jetzt 2 Wochen eine Kontaktsperre ist. Das heißt, sich maximal 2 Personen treffen dürfen und ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden soll. Die Mehrheit ist auch mit dieser Entscheidung der Bundesregierung zufrieden. Ich glaube, es waren über 95% Zustimmungswerte in der Corona-Krise für unsere Bundesregierung. Hoffen Sie dann, dass diese Sperre länger ist oder wer ihn liebt, dass es schnell wieder geöffnet werden kann, sofern es sich anpasst mit den Zahlen vom Robert-Koch-Institut hinsichtlich ihrer Einrichtung?
Also ganz ehrlich, da bin ich auch bei der Bundesregierung, zu sagen, wir sollten noch nicht immer über Öffnung reden, wenn die Krise noch gar ihren Höhepunkt erreicht hat. Wir freuen uns natürlich, wenn das Leben wieder normal ist. Das wünscht sich, glaube ich, jeder in Deutschland, aber ich finde, wir sollten da alle zusammen auf die Wissenschaft hören. Und das ist auch die Haltung, glaube ich, von nahezu allen meinen Mitarbeitenden. Übrigens auch von den Menschen mit Handicap, die betreut werden, die haben ja auch Angst. Also und die haben sogar weniger Möglichkeiten, teilweise das kognitiv zu verarbeiten, so wie wir, sondern die haben einfach die pure Angst. Und um die Menschen müssen wir uns kümmern. Insofern wäre ich froh, wenn wir genauer wüssten, was uns zukommt. Aber solange wir das nicht ganz sicher wissen, sollten wir nicht die jetzige Situation wieder lockern, sondern erst dann, wenn wir einigermaßen safe sind.
Wie strengt Sie persönlich das Ganze jetzt an, die Arbeit? Sowas ist in Ihrem Berufsalltag wahrscheinlich noch nie vorgekommen. Wir hatten in All-Inclusive letztes Wochenende unter anderem einen Apotheker im Interview, der hätte auch nie gedacht, dass er sowas erlebt in seiner beruflichen Laufbahn und er ist ja auch schon seit Jahrzehnten Apotheker, selbstständig. Ja, wie ist es bei Ihnen jetzt, die Belastung für Sie und auch die restlichen des Vereins?
Ich glaube auch, darf ich mich nicht besonders hervorheben. Klar, in so einer Situation ist man als Vorstand, da ist man der Spitze der Einrichtung, hat man eine besondere Verantwortung. Das ist schon sehr belastend, vor allen Dingen diese Situation, dass man möglichst keine Fehler machen möchte, die dann nachher dazu führen, dass irgendjemand zu Schaden kommt. Und zwar jetzt ganz egal, ob das einer unserer Menschen mit Handicap oder einer unserer Mitarbeitenden ist, die sind ja gleich viel wert. Insofern wäre es dramatisch, wenn man eine Fehlentscheidung treffen würde, die dazu führt, dass irgendetwas, was vermeidbar gewesen wäre, schief läuft. Das macht natürlich einen großen Druck. Das Schöne an der Geschichte ist, dass zumindest mal die Solidarität in der Einrichtung bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen gigantisch ist. Und dass es gelingt, mit allen Leitungskräften jetzt gerade, und die Leitungskräfte sind ja, bin ja nicht alleine in der Leitung, sondern ich habe ja Bereichsleitungen und Regionalleitungen, die alle auch mitziehen müssen. Und da ziehen wirklich alle in einer beeindruckenden Art und Weise an einem Strang. Und da macht sich auch keiner vom Acker, sondern das sind alle an der Front. Also da bin ich sogar sehr begeistert, muss ich einfach sagen. Da bin ich tief berührt. Und klar ist es anstrengend, da braucht man nicht drüber sprechen. Das ist so.
Also hat der Team Spirit sich jetzt verstärkt, insbesondere innerhalb der Corona-Krise?
Ja, der war noch nie schlecht bei uns, glaube ich. Aber das ist jetzt schon so, dass wir wissen, wir brauchen uns alle. Also zusammen kriegen wir es bestmöglich hin. Und die Kollegen wissen, die brauchen ihren Vorstand, aber ich weiß auch mindestens genauso gut, ich brauche jeden von unseren Mitarbeitenden, damit wir gut durch die Krise, also gut möglichst durch die Krise kommen. Ja.
Die Lokalrunde spricht heute eine Stunde lang mit dem Freundeskreis Mensch, genauer gesagt mit Thorsten Hau. Er ist dort Vorstand in dem Verein. Wir haben schon den Verein kennengelernt, ausführlich. Außerdem haben wir auch die Corona-Krise im letzten Abschnitt angesprochen, welche Herausforderungen der Verein damit hat. Und jetzt wollen wir auch noch über andere Angebote sprechen, neben dem Lotte-Zimmerhaus, wo Menschen mit einer psychischen Einschränkung wohnen. Und der Loretto-Gaststätte gibt es auch noch weitere Werkstätten. Was gibt es dort für Werkstätten, wo die Menschen mit Behinderung eingesetzt werden?
Ja, also vielleicht mal ganz allgemein. Unser Job ist ja im Bereich Arbeit für jeden Menschen, der zu uns kommt, für den das passende Arbeitsangebot zu finden. Und die einen, die können wir tatsächlich auf den ersten Arbeitsmarkt in einen ganz normalen Betrieb vermitteln. Das ist natürlich immer am schönsten, wenn uns das gelingt. Andere, die schaffen das nicht, und für die machen wir dann was ganz Spezielles. Und wir haben jetzt die Gaststätte Loretto kennengelernt. Wir haben zum Beispiel in Rottenburg in der Stadtbibliothek ein Café, was wir betreiben, das Café Stadtgespräch. Dann haben wir in Rottenburg und in Tübingen und in Gomeringen auch klassische Werkstätten für behinderte Menschen, wo wir ganz unterschiedliche Tätigkeiten mit den Menschen mit Behinderung machen. Das können Montagetätigkeiten, das kann aber auch der Garten sein. Das kann aber auch sein, dass man in der Universitätsklinik, in der Uniklinik in Tübingen, dort den Bettenservice macht. All das kann Werkstatt für behinderte Menschen sein. Also es ist ganz was ganz Buntes. Ja, und dann haben wir noch was ganz Besonderes, was, glaube ich, fast kein anderer Träger hat. Wir haben sogar eine eigene kleine international tätige Knetfabrik.
Was macht man in dieser Knetfabrik und wie wurde diese Knetfabrik zum Internationalen?
Genau, also vielleicht muss man dazu sagen, die Knetfabrik, die heißt Becks Plastilin, weil die nämlich ursprünglich mal von der Familie Beck gegründet wurde. Und als die Familie Beck hatte lange Zeit dann in unseren Werkstätten verpacken lassen, einfach nur. Da haben wir nur das gemacht. Dann ist die Familie Beck irgendwann in Ruhestand gegangen und dann haben wir als Freundeskreis Mensch diese ganze Knetfirma, die gab es schon, übernommen. Und seitdem ist die Teil des Vereins und wir arbeiten dort. Also wir stellen Knete her, Kinderknete, aber auch Industrieknete, auf der zum Beispiel beim Transport Rotorblätter für Sonnenkraftanlagen transportiert werden. Das ist auch ein ganz breites Produktportfolio und das stellen wir von den Grundstoffen bis zur Verpackung, bis zum internationalen Vertrieb. Das machen wir alles zusammen mit Menschen mit Handicap.
Findet man dann auch Hinweise, dass es aus einer Behindertenwerkstatt ist oder wird es ganz normal in den Markt eingespeist, wie jedes Produkt, was eine Firma produziert hat beispielsweise?
Das ist jetzt unterschiedlich. Wenn wir als Becks Plastilin unter diesem Label verkaufen wir selber, man kann es also auch im Internet kaufen, bei Amazon oder auf unserer eigenen Becks Plastilin Homepage, dann steht drauf Manufactured by Handicapped People und da ist ein Logo drauf und da steht auch ein Hinweis drauf. Das ist von und mit Menschen mit Handicap hergestellt ist. Teilweise stellen wir aber auch für andere Firmen her und dann steht das Label der anderen Firma drauf und dann steht leider nicht drauf, dass es von Menschen mit Handicap hergestellt ist. Also viele von, wenn jemand kleine Kinder hat, viele haben mit unserem Knet schon gespielt und wussten es gar nicht.
Okay, dann hatten wir eben nochmal diese Bettenaktion bei den Kliniken angeschnitten. Wie ist es dort? Man stellt sich ja eigentlich vor, Behindertenwerkstätte, man geht in ein großes Gebäude und sitzt dort am Band beispielsweise oder macht, wie gesagt, eben diesen Knet. Was ist dann dieser Bettenservice? Weil das hört sich ja gar nicht nach einer Werkstatt an.
Genau, also viele unserer Werkstattarbeitsplätze sind gar nicht so, wie man sich Werkstattarbeitsplätze vorstellt. Ein Teil schon, ein Teil nicht. Der Bettenservice an der Uniklinik, da ist die Uniklinik mal auf uns zugekommen und hat gesagt, wir haben auf einer Station eine Krankenschwester, die müssen auch die Betten desinfizieren, die müssen dazu in den Keller runtergefahren werden, müssen sie neu bezogen werden, desinfiziert, gereinigt werden, wieder auf die Station gebracht werden. Mensch, wir brauchen unsere Krankenschwestern eigentlich für was anderes. Und da arbeitet seit Jahren eine Gruppe aktuell sind es 8 Menschen mit Behinderung, mit einem tariflich angestellten Arbeitsbegleiter, der sie unterstützt. Und die machen für eine Station diesen Service, diese Tätigkeiten machen die ganz selbstständig. Für die Klinik, da bekommen wir für die Klinik Geld dafür. Und das ist auch Werkstatt für behinderten Menschen. Aber es findet gar nicht in den Räumlichkeiten der Werkstatt statt. Und die Leute haben auch keinen Freundeskreis Menschkittel an, sondern einen UKT, also eine Universitätsklinik Tübingen-Kittel, wie die anderen Mitarbeiter dort auch.
Das heißt, es fällt gar nicht auf, dass der Mitarbeiter vom Freundeskreis Mensch ist, sondern er sieht aus wie jeder andere Mitarbeiter im Klinikum.
Genauso. Und also die werden auch, unsere Menschen mit Handicap werden da genauso zur Weihnachtsfeier oder zu sowas eingeladen wie andere auch. Also ist schon ein auch wenn es Werkstatt für behinderte Menschen ist, ist natürlich inklusiver, es ist näher dran an der Realität.
Aber Sie haben dann den Vertrag trotzdem beim Freundeskreis Mensch, arbeiten aber für das Tübinger Klinikum.
So ist es, genau so ist es, ja.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende von einer Stunde Lokalrunde angelangt. Vielen Dank an Thorsten Hau vom Freundeskreis Mensch für sein Telefoninterview.
Ich bedanke mich auch.
Bis dorthin, euch eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.